BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Das ist heute ein ziemlich besonderer Ratsch, weil das BR Heimatstudio ist gefüllt wie noch nie. Kein Rosenmontagsscherz. Wir sind fünf Gäste heute. Als Hauptprotagonist der Autor und Musiker eines Theaterstücks. Wir haben eine ernste Sache zu verhandeln und gleichzeitig reden wir über eine Komödie. Thema ist, Oberthema dieser zwei Stunden, Wirtshaussterben. Was passiert mit einem Dorf, wenn es keinen Mittelpunkt mehr gibt? Ja, was fehlt, wenn die letzte Wirtschaft im Dorf schließt und sich keiner mehr in Vereinen engagiert? Ein Problem, das viele ländliche Regionen in Bayern betrifft. Und wenn was ganz arg wird, nun, dann hilft vielleicht, oder nicht nur vielleicht, Humor, manchmal auch schwarzer Humor. Und so geht's auch Christian Ludwig Meyer. Ein Allgäuer, gebürtig aus Kempten, ein Musiker und Multiinstrumentalist und Komponist, ist in vielen Musikgenres zu Hause und im Dialekt auch. Und er hat ein Theaterstück geschrieben im Allgäuer Dialekt, das heißt Dorfentzug. Und der Mann, der dieses Stück geschrieben hat, ist heute bei uns im Studio. Er heißt Christian Ludwig Meyer. Christian, freut mich, dass du da bist. Guten Morgen.
Grüß dich, guten Morgen, Johannes. Es freut auch wichtig, dass wir da sein dürfen.
Ja, und ich habe es ja schon angedeutet, ein Theaterstück und du hast vier der Hauptdarsteller mitgebracht. Jetzt fange ich mal an mit dem ja, ganz großen Haupt, ganz der zentralen Rolle des Stücks. Bitteschön.
Ja, ich bin der Merk Franz, die meisten sagen Ziffers zu mir. Und ich spiele in dem Stück der Anton. Das ist der Vereinsvorstand vom Trachterverein und der kämpft für Tradition zum Erhalt von dem Brauchtum.
Und dein Gegenspieler, der sitzt da neben dir?
Ich bin der Günther Eisele, ich spiele den Fiedler. Das ist ein Bauunternehmer, der alles abreißen möchte und ich bin die Drecksau in dem Stickel.
Ja, kurz und knapp. Und dann haben wir noch zwei wichtige Figuren, über die werden wir das gar noch nicht so viel verraten, aber ein bisschen, die sind maßgeblich in dem Stück beteiligt.
Ja, grüß Gott, mein Name, ich bin der Christian Eberts, ich bin der Kessel bzw. der Kreisheimatpfleger, einer von den ersten überhaupt.
Aha. Und ich bin Hubert Weiznecker und bin der Kessel, der Bäunermater bin ich.
Das ist eine spezielle Figur, das lassen wir jetzt mal so stehen, damit wir nicht zu viel verraten. Ja, Christian, Dorfentzug, Wirtsaussterben hat dich umgetrieben. Wann ist die Idee losgegangen?
Ja, die Idee ist eigentlich losgegangen in dem Moment, wo eine Dorfwirtschaft zugemacht hat. Das war 2010 war das, in Oberdorf, Martinszell.
Und wo nachher, du jetzt seit vielen, vielen Jahren.
Genau, und das hat ein sauberes Loch gerissen. Und das hat mich natürlich viel beschäftigt. Und da hat man sich natürlich Leidensgenossen auch ausgesucht. Und da hat man dann diese Thematik öfters besprochen. Und dann ist die Idee geboren, eigentlich am 1. Mai 2019 mit dem Seffers, wo er beim Dett hockert, dass wir da ein Stück machen.
Über dieses Stück reden wir ausgiebig, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen über deinen Werdegang reden, weil der ist auch sehr spannend, wie der Allgäuer Bursch so zur Musik gekommen ist und in der Musik so vielfältig unterwegs ist. Man kann sagen, Allgäu geballt heute auch im Studio. Premiere sowieso im Fünf Leute waren noch gar nicht da. Christian Ludwig Meyer, du hast deine Hauptdarsteller aus deinem Theaterstück mitgebracht. Und ja, jetzt stell uns das Theaterstück doch nochmal im Einzelnen vor. Wir haben vorhin das mal kurz, da kommen wir ja im Einzelnen auch noch drauf, aber bevor wir ein bisschen über deinen Werdegang reden, der nämlich auch wichtig ist, dass es zu diesem Stück kommt mit deinen Fähigkeiten und Musik und die Liebe zur Heimat und den Dialekt. Um was geht's im Theaterstück konkret dann?
Ich muss jetzt erst einmal meandern, wie du alle sagst. Wir sind nämlich sieben Leute da im Studio. Einer ist der Fahrer und einer ist quasi ein seelischer Beistand. Der Dorfwirt, der hockt da hinter im Eck.
Stimmt, das habe ich unterschlagen. Also
das hört sich nur ein bisschen besser an. Genau, also in dem Stück, das hat viele Schwerpunkte. Wie gesagt, wir haben zwei Gegenspieler. Das eine ist eben unser Quoten-Oberbayer, weil es ist ja Tradition in der oberbayerischen Theaterstückler. Du. Ja, dass man da die Schwaber immer mit die also quasi sind immer so die schlechten Rollen im traditionellen oberbayerischen Bauerntheater. Da ist meistens dann ein gieriger Geschäftsmann oder sowas oder ein bisschen ein Deppeler. Und wir haben, der denkt, wir haben einen Oberbayern im Trachterverein und der darf das einmal spielen, dass er mal weiß, wie sich das anfühlt.
Machst du es mal umgekehrt sozusagen?
Ja, machen wir es mal verkehrt rum. Und nachher, das ist also ein Bauunternehmer, Fiedler heißt er im Stück, ist eben gespielt von Günter Eiserle. Nachher haben wir den Franz Merck, der Seffers-Erber, der ist sein Gegenpart. Und der Franz war ja selbst viele Jahre Vorstand vom Trachterverein Koppachtaler. Und die Rolle ist dem auf der Leib geschrieben worden. Wir haben es davor schon kennt. Und er ist quasi in seinem Brauchtumswahn fanatisch. Nachher ist es so, wenn ich nur erzählen soll, ein bisschen, wie sich das Stück entwickelt. Der Bauunternehmer plant den Abriss des örtlichen Wirtshauses und ladet dazu die Trachtergruppe ein, die von nix was weiß. Die Brauchtumsgruppe für seinen Empfang, weil der will da seine Geschäftspartner quasi einwickeln und begrüßen. Also während dann der Geschäftspartner Fiedler verkündet, dass das Dorfwirtshaus abgerissen werden soll, erleidet der unser Anton quasi als Brauchtumspfleger einen Anfall, einen gesundheitlichen Anfall und auf ganz schlimme Art und Weise wird dann später diagnostiziert, der Anton leidet unter Dorfentzug, weil seine heißgeliebte Wirtschaft halt angerissen wird.
Dann kommen noch zwei Figuren ins Spiel. Das lassen wir, das verhandeln wir in der nächsten Stunde noch. Das werden wir jetzt noch nicht alles verraten, die maßgeblich das Stück in die Richtung lenken. Ja.
Ja.
Nochmal zu den Anfängen von dir selber. Du bist ein Berufsmusiker. Du warst am Konservatorium. Und bist aber immer noch, ich möchte es fast sagen, wie ich, auf unterschiedlichen Wegen, wie wir zwei unterwegs sind, aber mit dem ganzen Herzen noch Allgäuer. Zu Gast bei uns im Studio Christian Ludwig Mayer mit seinen Hauptdarstellern, mit seinen vier Hauptdarstellern aus dem Theaterstück Dorfentzug, das er geschrieben hat, wo er eine ernste Sache thematisiert, Wirtshaus sterben. Dennoch ist eine Komödie rausgekommen, werden wir nachher noch weiter behandeln. Aber mir ist jetzt erst einmal wichtig, dass man ein bisschen mitkriegt, der Christian Ludwig Mayer, wie du bei diesem Stück gelandet bist. Und dem voraus geht eine ganz, sage ich mal, vielschichtige, facettenreiche Laufbahn, die im ländlichen Bereich bei dir angefangen hat, in einer Familie, vierköpfige Familie, du hast eine Schwester. Nehmen uns da ein bisschen mit in deine Kindheit.
Ja, gern. Also ich bin eigentlich gebürtig, also klar, Krebsklinik, da sind alle in Bunderwohre Kempter. Kindergarten war ich in Scheldorf, St. Mang. Und wo ich 6 Jahre alt war, bin ich auf Leibas gezogen. Und da war ich eigentlich ein relativ normaler Bub bis zum Ende von der Grundschulzeit, wo ich dann, ja, das war schon so, Ende von der Grundschule, wo ich dann aufs Gymnasium gekommen bin und ab dem Moment bin ich allein an der Bushaltestelle gestanden. Und dort quasi meine Vereinsamung.
Wo bist du aufs Gymnasium gegangen? Als Kempter, welches Gymnasium?
Kempter Hildegardis-Gymnasium.
Hildegardis.
Genau. Ja, und was soll ich sagen? Ja, wie viele andere auch, hat man viele Bücher daheim gehabt, auch vom Weidnauer und so, da können wir später nochmal drauf eingehen, auf Kreisheimatpfleger, Schwabenbezirksheimatpfleger. Und war als Bub, sage ich mal, schon auch recht eigensinnig und auch ein Eigenbredler, quasi schon von gleich auf. Meine Kindheit hat sich hauptsächlich vom Fernseher abgespielt oder im Wald allein. Also und zwar zu ziemlich gleiche Teile.
Wie kommt's, was haben die Eltern gemacht?
Also mein Vater hat mich schon sehr früh dahin geführt zu den Brettern, die die Welt bedeuten.
Weil?
Der hat ein Bestattungsunternehmer gehabt. Und wenn ich den besucht habe bei der Arbeit im Geschäft, dann habe ich erst durchs Sarg-Ausstellungsraum müssen. Und da habe ich dann den Papa besucht. Aber da habe ich schon gewusst, da ist eine sehr traurige und beklemmende Stimmung meistens, selbstverständlich. Und da hat er sich natürlich zurückgehalten schon als Bub. Und da ist man natürlich auch, sage ich mal, in der Kindheit Einflüssen ausgesetzt war, die man vielleicht nicht überall hat als Kind. Gell? Also das,
die Sache. Wie würdest du das, wenn ich da einhacke, darauf im Nachhinein einordnen? Du hast es gerade beklemmend beschrieben, das geht ja mehr oder weniger fast jedem so. Ich meine, der Tod ist das Thema. Aber könntest du im Rückblick sagen, ich habe für mich was positiv mitgenommen oder es war für mich, wir müssen jetzt nicht so psychologisch da einsteigen, aber...
Mei, positiv habe ich mitgenommen, dass ich das mal nicht machen wollte. Weil ich zum Vater dann gesagt, irgendwie, Papa, das ist keine Schreinerei. Er hätte gern, dass, gehabt, dass seine Kinder die Firmen weiterführen. Aber für mich war das eigentlich nie eine Option, weil er hat natürlich, ich habe das ja mitgekriegt, das war ein kleines Unternehmer. Und er hat natürlich immer geschafft und immer Telefondienst gehabt, wenn er daheim war. Und dann ist halt oft auf die Nacht halt ein Anruf gekommen und da hat der raus müssen aus dem Bett,
zu egal welcher Uhrzeit. Zu jeder Tages-
und Nachtzeit, Und hat natürlich meine Eltern auch richtig Angst gehabt, dass ihr mal Moped fahre oder sowas. Das habe ich dann auch nicht machen dürfen natürlich. Ich wollte auch meine Eltern dahingehend keine Sorgen machen. Und so ist das natürlich gekommen, dass ich schon sehr früh gewusst habe, dass ich das, die in diese Fußstapfen nicht neidappen will. Und dann habe ich mir quasi was gesucht. Und wie gesagt, ich war schon der Eigerbredler und ich habe schon immer Sachen gehabt, die mich fasziniert hat. Die Eiger Sagenwelt zum Beispiel, Geschichte natürlich auch Ortsgeschichte, Lokalgeschichte, natürlich die klassische Musik und vor allem der alte Jazz und
Volksmusik. Wie kommt man da dazu, wenn jetzt ich, es ist ja oft so, wenn man, du bist jetzt Musiker, wenn man in eine Musikerfamilie geht, gerade im klassischen Bereich, so kenne ich es oft, auch durch viele Bekanntschaften, die bei uns im Haus stattfinden haben, können natürlich Rundfunkorchester und Symphonieorchester und Chor. Und das sind Musikerfamilien. Und das ist ja gern so, Musiker, da kommt wieder ein Musiker raus, wie es oft so ist. Ja. In eurem Falle aus der Bestattungsunternehmenfamilie ist mit dir kein Bestatter rausgekommen. Aber wo ist dann die Musik, wo sind die Musikeinflüsse hergekommen bei dir?
Also familiär bedingt schon natürlich von den Großeltern, weil die haben, meine Großmutter, eine hat Zither gespielt, die andere hat Klavier gespielt und mein Großvater, der aus der Oberpfalz war, der hat viele Instrumente gespielt. Der war eigentlich ein Musikant und hätte es wahrscheinlich auch gern, wäre das auch wahrscheinlich gern blieben. Geil? Also der war ein sehr guter Zitterspieler, wo ich noch als Bub weiß. Und da war es leider rum, wie er sich dann ganz günstig einmal dann so ein Keyboard gekauft hat. Ja? Und das habe ich als Bub dann schon immer hören wollen, weil wenn er Zitter gespielt hat, da habe ich eine Freikett, das hat mir taugt, da hat er sich wohl gefühlt. Und aber mit dem Keyboard, das war schon damals für mich auch das Plastik, das ist jetzt nicht mehr das, wenn der Opa Musik macht. Aber der hat auch von der Knochen, wahrscheinlich vielleicht auch, oder von der Motorik, ein einfacheres Instrument nachher gesucht. Aber wenn man den besucht hat, hat er quasi auf so einem Schränkler immer sein Zither gehabt, also ganz schön hergerichtet, war immer spielbereit. Meine Eltern haben aber sehr keine Instrumente gelernt und auch keinen Unterricht gehabt. Mein Vater war viel in der Berg. Also meine Eltern waren viel in der Berg. Das nächste von Eis aus war damals Filz da, eher da
rein. Ach so, meine Richtung sind da gekommen.
Ja, genau. Mhm. Und da hat man natürlich einen billigen Stroh rumkaufen können zum Backen. Und man hat auch tanken können in Österreich zu der Zeit günstiger und hat quasi somit das Einkehrer in Filz auch noch zahlen können zum Teil. Mhm. Also das war jetzt so quasi die Jugend von meinen Eltern. Und da hat mein Vater viel Hitlerlieder.
Da bist du ja praktisch kennt. Bei mir vor der Haustür
im Pfund vorbeikommen. Und ich bin eigentlich nicht mit der echten Volksmusik aufgewachsen. Mein Vater hat daheim und wenn man Besuch gehabt hat, hat man quasi Hitlerlieder gespielt. Mhm. Mhm. Also das Klassische, was man halt auf die Alper rauf und runter gespielt hat, was jetzt aber im streng genommen Sinn keine Volksmusik ist.
Mhm. Ja, genau, wie der traditionelle Volksmusikfreund, speziell im Südbayerischen, der die sagen, rümpft da die Nase. Aber nun denn.
Ja, die, wo bei mir hocken, die rümpfen zum Teil auch die Nase jetzt. aber das kann man... Ich habe mit 6 Jahren, fangen wir mal so an, mit 6 Jahren habe ich ein halbes Jahr Klavierunterricht gehabt und dann ist aber zur gleichen Zeit Tom und Jerry gekommen. Das heißt, der Bub hat überhaupt nicht probiert, dann hat dann der Klavierlehrer gleich nach ein paar Monaten gesagt, es hat keinen Taug mit dem Bub. Nachher war Totenstille, was die Musik anbelangt. Wie gesagt, wie im Wald umeinander quer und hat er nach irgendwelchen Waldgeistern um die geschaut, wächst in den Sagenbücher. Ja, man gehofft, vielleicht da ist hinter dem Baum, habe ich mal ein Bild. Ah, da ist jetzt aber einer schnell... Da verschwunden, gell? Und dann, ich bin sogar mit der Flöte mal rumgelaufen, mit so einer irischen Tinnwissel und denke, vielleicht kann ich sie beschwören, dass ich so sick. Also ich habe wirklich mich wichtig interessiert für die Sache. Und ich habe mir oft ein Bild als Kind, dass ich da so Sachen sick und spüre. Geil? Dann, wie ich so 11 war, hat mein Vater wahrscheinlich sich gedacht, mit dem Bub muss was passieren, weil ich habe mich nicht für Fußball interessiert.
Sag.
Und das hat mich nämlich auch noch isoliert. Musst du dir vorstellen. Das ist jetzt heute nicht mehr so. Und er hat aus der Wirtschaft ein Akkordeon mitgebracht und ich natürlich große Augen gekriegt. Und der pädagogische Trick von meinem Vater war, du darfst es nicht anlangen. Hat er zu mir gesagt, gell? Lang das bloß nicht an. Ist natürlich gleich passiert, Vater aus dem Haus, ich die Quetsche genommen, vom Spiegel gestellt und geschaut, wo ich mir so die Hände nah durch kann und dann vorm Spiegel halt so ein bisschen probiert, gell? Und das halt ausprobiert. Nachher habe ich einen Akkordeonunterricht gekriegt, der ist dann, hat eigentlich dann aber so geändert, der Akkordeonlehrer war vom Nachbardorf, der ist kommoderweise ins Haus gekommen. Und der hat auch aber Tanzmusik gemacht und der wollte mir immer Keyboard verkaufen. Und du hast ja schon jetzt mitgekriegt, dass ich sowieso schon ein Trauma gehabt habe mit der Plastikmusik vom Opa. Gell? Also hat er das Keyboard, der wollte mir es verkaufen wollen und ich habe auch gar nicht so gezogen mit dem Quetschunterricht. Der ist jede Woche gekommen und hat den Staub mit dem Zeigefinger weg von dem Instrument und hat mir von den Nase gehabt. Und dann ist aber Klavier daheim gestanden noch, weil meine Schwester hat Klavierunterricht gehabt. Die wirft mir heute noch vor, dass sie wegen mir aufgehört hat, weil ich habe immer ihre Stück nachgespielt, nach Gehör. Dann habe ich die Begleitung von der Quetscher, da hat, weißt du ja selber, wie das aufbaut, ist linke Hand, da ist immer Bassakkord, Bassakkord, also Umpa, Umpa, so übertrage aufs Klavier und bin dann selbstverständlich zu so einer Art Ragtime- bzw. Stride-Piano-Spielweise gekommen, die es im alten Jazz gibt, also und wo man auch immer so rupfen muss.
Joplin entdeckt oder
sowas. Ja, genau. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Also ich habe mir, und das ist generell biografisch so, dass ich mir immer alles, was ich da war, selbst zusammenfantasiert habe. Und so bin ich wahrscheinlich überhaupt zu einem, sage ich mal, kreativer Mensch geworden.
Mhm. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mein Gast, der Christian Ludwig Mayer. Komponist, Musiker, Autor. Und mir ist erst nicht alleine da. Er hat noch 4 Hauptdarsteller aus seinem Theaterstück mitgebracht. Und dazu noch 2 Kollegen, die bei uns hier im Studio mitlauschen. Also muss ich nochmal betonen, weil passt gerade für den Rosenmontag. Wir haben es recht lustig, während die Musik läuft, liebe Hörerinnen und Hörer. Passt zum Rosenmontag, dass hier unser kleines Studio so derart mit Menschen gefüllt ist und mir zum Ratschen kommen. Und ein bisschen was wird öffentlich, so machen wir es jetzt weiter. Christian, du hast uns mitgenommen, bevor wir zur Entstehung und zum Inhalt vom Theaterstück nochmal kommen, schauen wir uns deinen Werdegang ein bisschen an. Und jetzt sehr spannend, wie die unterschiedlichen Wege sind, wie man zu seinem Beruf oder Berufung kommt, in dem Fall zur Musik, Autodidakt. Das kann sehr beeindruckend klingen. Mancher mag auch die Nase rümpfen, weil das ja so selber zusammengesammelt ist. Für die trifft Autodidakt in den Anfangszeiten auf jeden Fall zu.
Ja,
und du hast das natürlich dann weiterverfolgt, beruflich und an der Hochschule bzw. Konservatorium dann natürlich, sage ich mal, veredelt. Wie ist das weitergegangen? Du hast uns gerade mitgenommen vom Akkordeon zum Klavier.
Ja, also wie es halt bei mir so gelaufen ist, dass ich dann meine Eltern gedacht hat, jetzt kriegt der Bub doch Klavierunterricht. Und da hat man wieder den gleichen lieber, das war ein ganz netter Mann, lieber Lehrer hergeholt. Und der hat mir nochmal zum zweiten Mal probiert, Klavier beizubringen. Ich habe aber dann schon wild ohne Noten gespielt. Und der hat dann zu meinen Eltern gesagt, er kann mir nichts beibringen. Aber meine Eltern haben verstanden, er kann mir nichts mehr beibringen. Das heißt, ich habe in der Folge dann auch keinen Unterricht mehr gekriegt. Oder also höchstens einmal sporadisch ein halbes Jahr da. Und vor dem Studium habe ich echt einmal noch ein Jahr richtig, wo ich in der Bundeswehr war, in der Zeit habe ich ein Jahr Klavierunterricht genommen. Aber ich habe fast keine Noten lesen können. Und ich bin eigentlich geschlafen in der Aufnahmeprüfung, weil mein Hauptfach war Jazzpiano dann. Und da muss man halt Noten lesen können. Und im Studium habe ich allerdings hauptsächlich dann Klassik probiert und auch versucht, mir das Notenlesen anzueignen.
Noten nicht mehr ausgekommen.
Ja, genau. Und war auch ganz begeisterter Gast. Ich habe Cembalo-Nebenfach noch gemacht bei Michael Ebert. Das war wunderbar, wunderbare Stunden waren das. Da habe ich sehr meinen Horizont erweitern dürfen. Durch die ganz tolle Vermittlung. Und auch vom Lawrence Traeger, muss ich ganz kurz sagen, der ist leider schon verstorben, ein toller Komponist. Das waren auch Freundschaften. Aber davor, wenn man jetzt noch ein bisschen zurückgeht, also jetzt war ich ungefähr 11, habe angefangen Probe wieder mit dem Klavier, da war das mit dem Klavierunterricht, wo dann wieder beschossen hat. dann habe ich aber dann ziemlich früh schon angefangen mit Bands zum Spielen. Und meine Liebe zu dem alten Jazz ist eigentlich daher gekommen, ich habe im Platterschrank eine Platte gefunden, die mir richtig gefallen hat. Und das war der Soundtrack zur Glenn Miller Story. Und das hat mich natürlich umgehauen. Und meine Eltern haben eigentlich nicht viel Musik los, also als Musikliebhaber. Überhaupt sind aber halt der Radio angekettet, wenn dann. Aber sonst ist eigentlich, Musik hat eigentlich so keine Rolle gespielt. Geil. Also, Glenn Miller Platte gefunden, in Stadt neigradlert, Musiklexikon gekauft.
Stadt ist Kempten in dem Fall.
In dem Fall Kempten, neigradlert. Genau, Musiklexikon gekauft und nachgeschaut, wie der Musikstil heißt. Und da ist der gestanden Swing. Und das ist immer noch mein liebster Jazzstil. Und das wird auch alles so bleiben. Und dann bin ich auch wieder in Stadt neigradlert. Beim nächsten Taschengeld und hat ganz günstig Jazzplatte gegeben immer. Und da habe ich meine ersten drei Jazzplatten gekauft. Das war eine Louis Armstrong-Platte, eine Duke Ellington-Platte und eine Benny Goodman-Platte.
Ja, die.
Ja. Und jetzt zum nächsten muss ich mich schon schier genieren, weil ich war so ein begeisterter Benny Goodman-Fan, dass ich halt eine Weile eine Brille gehabt in dem Alter und habe mir gleich so eine runde Brille halt anwählen, wie der Benny Goodman. Gell? Und das ist so weit gegangen, weil ich halt das Dick gehabt, ich habe immer bloß der Meier geheißen. Der Meier. Gell? Und nachher habe ich in andere Kreise mit Spitznamen Benny eingeführt. Wie man halt in der Pubertät sowieso eine Identitätskrise ist. Und ich denke, das probierst du jetzt einmal.
Hast du selber so
ich will jetzt nicht der Meier aller Zeit, ich will jetzt einmal einen Vornamen haben. Gell? Und der war dann Benny. Und das heißt, mir manche aus der Zeit noch Benny. Gell? Ihr wisst natürlich, dass das auch, das war eine Phase. Und wir andere auf
ihre Map. Ja, man kann schlechtere Vorbilder wie Benny.
Ja, genau. Weißt du, in der Zeit war es Mode, dass man sein Mäppler anmalt. Schulmäppler anmalt mit seinen Bands und alle Spätzle in der Klasse. Und da Scorpions, AC/DC, Guns N' Roses, das war ganz groß. Und ich habe mein Mäppler verziert mit Django Reinhardt, Duke Ellington, Louis Armstrong und genauso gemalt. Gell? Bloß halt auf eine andere Richtung. Das war meine Pubertät. Weil ich habe dann mit 14 schon festgestellt, ich kann vielleicht, also bei normaler hormoneller Entwicklung, mich nicht auf die Popmusik einlassen. Das hat bei mir gezogen. Ich bin nicht in Resonanz mit dem gegangen. Mhm. Ich denke, wenn ich eine Kindheit hätte, zehn Jahre früher, wo noch viel handgemacht war, wäre das vielleicht anders gegangen. Mhm. Aber so, da war schon alles mit Sinti und immer das gleiche Schlagzeug und das, wie gesagt, das kann ich auch jetzt noch nicht viel damit anfangen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ist ja Geschmackssache und es soll auch ohne Wertung sein, aber ihr schwingt mit der mit. Mhm. Ihr kann nicht in Resonanz mit dem Gang.
Jetzt machen wir den Sprung nach der Bundeswehr.
Ja.
Hast du dich entschieden, und jetzt, du hast gesagt, geschloffen bist bei der Aufnahmeprüfung, hast du dich entschieden, Musik als Studium zu machen. Ist dir da eine... Das muss ja nicht sein, wenn man ein Studium anfängt, aber es ist vielleicht nicht ganz unwichtig, wenn man eine Vorstellung hat, was nach dem Studium passieren soll. Bei mir war es klar, ich wollte eigentlich Schullehrer werden und dann ist mir der Bayerische Rundfunk dazwischen gekommen, was kein Schaden war. Also ich hoffe, für den BR sowieso nicht und für die Schüler dann auch nicht schlecht. Jedenfalls, die Vorstellung war Lehrer, das ist bei mir dann anders gegangen und bin seit 35 Jahren hier gelandet und bin immer noch gern da und das ist einfach wunderbar. Was war dein Ziel?
Also das war schon so, dass ich dann in der Abiturzeit schon viel Musik gemacht habe und habe schon wirklich Auftritte gehabt. Ich habe im Ostallgäu angefangen zum Spielen lang bei der Big Band Horns Up, heißt die gibt es immer noch, unter der Leitung von Tini Schmauch, der mir damals sehr geholfen hat und mich unter seine Fittiche genommen hat. Und damals hat es ja noch Jam-Sessions gegeben, auch in Kaufbeuren. Und da ist mein Vater natürlich tatsächlich, wahrscheinlich unter mütterlichem Zwang, hat er den Bub mitgenommen und wir sind dann regelmäßig auf die Jazz-Session, Jam-Session, seit er halt aber auch, dann angefahren und habe meine ersten Erfahrungen und Erfahrungen gehabt auf der Bühne und auch meine ersten Kontakte zu anderen Musikanten geknüpft. Mit der Folge, dass ich von da weg hauptsächlich mit Älteren beieinander war und nicht mehr mit welchen in meinem Alter. Ja, zwei Spätzlkette, die haben auch die Musik gelost, mit denen hat man auch ein bisschen Musik gemacht, dann hat man Swing-Band gegründet, da hat ein Saxophon gespielt. Also mit dem Klavier war noch nicht so klar, aber ich habe schon ein bisschen was einnehmen können mit der Musik. Mhm. Und ich bin dann...
Ja, war dann, ist da so eine Vorstellung in dir rumgewabert oder geschwebt, freischaffender Musiker nach dem Studium oder als Musiklehrer, das ist ja alles ohne Wertung.
Ja, man so könnte, ich muss sagen, so weit habe ich gar nicht gedacht.
Aha, siehst du
das. Mhm. Es war so, dass ich eigentlich denke, ich war vielleicht, ich wollte Stuckateur oder so quasi Restauration, Kircher in die Richtung. Eigentlich war das bildnerische Kunst, war in der Schulzeit eigentlich das, was mir näher war, mit Musik. Und ich war auf der Schule, da ist das nicht gefördert worden und da hat man auch die Musiklehrerin, muss ich sagen, hat damals hat man schon kolportiert, Jazz ist Teufelsmusik. Ja, und so ist das wirklich zugegangen. Ja, also das hat da wirklich kaum Förderung erfahren. Und ich war dann trotz meiner Kultur, meinem kulturellen Interesse, sogar bei vielen Lehrern durch. Was mir heute auch noch ganz komisch dunkt. Also ich weiß nur, dass ich der Lehrer mal gefragt hat, Deutschlehrer gefragt, was für Seite schaut sie an in der Zeitung? Und alle haben gesagt, alle Buben, Sport. Und ich habe gesagt, Kultur, ohne zu wissen, was das ist. Ja, und da hat der Lehrer nachher mir reingedrückt, man sieht halt gar das, was der Lehrer hören will, gell? Dabei habe ich es echt ernst gemeint. Und von das sind all so Sachen, da habe ich mich dann immer mehr zurückgezogen, auch mit meinen Interessen. Und habe auch, muss ich sagen, auch recht viel, früher schon eine feste Freundin gehabt und habe dann auch nicht mehr fut müssen in Disco und so Sachen. Das heißt, ich habe dabei gehabt mit Musik zum Kümmern. Ja, so war das. Genau, also recht früh schon Musik gemacht, dann habe ich Spezialkette über Hans Ab, die hat in Holland damals schon Jazz studiert. Die hat mir dann quasi angeraten, ich soll einmal die Aufnahmeprüfung machen. Meine Eltern hat es ziemlich graust, weil das etwas kostet. Und dann habe ich aber zum Glück die Prüfung nicht bestanden, die Aufnahmeprüfung. Und zwar aus dem Hauptgrund, weil ich jetzt Altbacher gespielt habe. Also weil ich aber den alten Jazz bloß kennt hat. Ja, oder hauptsächlich angelost hat.
Hättest du Free Jazz machen müssen,
oder ja, was? Weißt du, die haben mich dann gefragt, was für neue Musiker ich kenne. Und die neueste war das aus den 60er Jahren. Das war quasi der Joe Zawinul und so. Und da war er wenig begeistert. Und dann bin ich halt zurückgefahren und dann habe ich aber im Fernseher meinen Professor gehört, den Professor Leonid Čižek, bei dem ich dann studiert habe. Und zu dem habe ich die Nahwelle. Und dann hat mir tatsächlich der Martin Körber, oder Familie Körber, mir Käufer einen Kontakt, quasi Gerber, zum Richard-Strauss-Konservatorium. Da habe ich dann vorgespielt. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass sie mich nehmen hat. Mhm. Also der Plan B war eben auch wie bei dir, entweder Lehrer oder halt eigentlich hätte ich ganz so in Richtung Kunsthandwerk was gemacht. Mhm.
Die Konservatoriumszeit, da taucht man mit dir jetzt gleich noch ein. Christian, die Kerbers hat eine riesen Musikantenfamilie gewesen, Jutta Kerber, so verdienstvoll unterwegs gewesen und die drei Buben, die ja schon lange keine Buben mehr sind, sondern gestandene Musiker und Musiklehrer. Wirklich? Ja. Und ja, da hast du auch Förderung erfahren und jetzt sind wir am Konservatorium. Nehmen wir uns da noch ein bisschen mit.
Also das Konservatorium war für mich natürlich unglaublich schön am Anfang, schon vor Anfang weg, ne, generell, weil ich habe dann viele, du musst dir vorstellen, es hat zwei Arten von Studenten gegeben. Die eine war quasi von Kloi aufzogen zum Musik, also zum Musikerdasein.
Ja, aber ist
also,
was ich vorhin schon geschildert habe,
genau,
wenn man in einer Musikerfamilie aufwächst, dann ja, ist genau. Es selbstverständlich, dass du in diese Materie reinwachst.
Genau, und es hat aber auch gegeben, die halt auch vom Land waren, wo es genauso gegangen ist wie mir. Und trotzdem normale Buben waren. Und das war erst einmal richtig befreiend. Gell? Also es hat mir richtig gut getan. Und ich habe dann in der Studie, in meinem Studium damals schon weitgehend selbstfinanzieren können durch Musikmachen. Ich habe in Hotels im Allgäu, Oberstaufen und zum Teil in Zürs, Schwarzer Adler und so Sachen, da habe ich Barpiano gemacht. Gell? Und wie gesagt, dann sind halt schon viele Musiksachen gekommen und ich bin eigentlich in viele Sachen ganz gut reingekommen. Auch in München, also beruflich, Auftritte und so Sachen, ist eigentlich ganz gut gegangen. Und dann habe ich eigentlich...
wir bewegen uns aber da tatsächlich in deiner großen Leidenschaft im Jazz und im Swing, oder?
Jein. Also du musst dir auch vorstellen, ja, im Musikstudium, ja, eigentlich Musikleistungskurs gehabt in Kempten in der Schule. Aber da hat man mich jetzt auch nicht so mega, weil ich auch eher keine höhere Tochter war in dem Sinne.
Ja, du warst aufmüpfig.
Jetzt werden meine Kinder lachen, weil die hören das auch mal irgendwie. Da hat der Vater ein bisschen ein Trauma. Mir hat man Sachen eindruckt, wie das kannst du dir gar nicht vorstellen. Klassische Musik ist nichts für Leute wie dich und so Sachen. Und da haben viele mitgezogen. Und da war ich froh, dass ich dann eigentlich weg war aus dem Milieu, sage ich mal. Also wie gesagt, München, Wohlfühlort, weil viele Gleichgesinnte. Mhm. Und ich war von Anfang an auch befreundet mit welchen aus dem Volksmusikbereich. Ich habe in der Volksmusikklasse ab und zu mal Kontrabass mitgespielt.
Ja, zum Beispiel Andreas Estner ist ja. Ein Freund aus der Zeit, wo
genau. Entstand ist die Freundschaft. Beim anderen ist das Schöne, das erzähle ich auch gerne, wir waren da so ähnlich, dass wir nichts zum Schwätzen gehabt haben miteinander. Wir haben da bloß zugestimmt. Und wir haben da mal ein tolles Krummhorn-Duo wolltet mir gründen. Das hat darin bestanden, dass wir uns die Krummhörner vom Konz ausgeliehen haben und eigentlich statt dass wir polyphone oder besser gesagt kontrapunktische Beziehungen, das ist Musik aus dem 15. 16. Jahrhundert spielen und probiert, lieber dann doch zum Einkehrer gegangen sind. Und nach so zwei Jahren hat er dann doch einmal gefragt, was mit den Krummhörnern passiert ist. Hat man dann noch zurückgeben müssen. Genau, aber.
Nicht viel benutzt.
Leider nicht viel benutzt. Wie du siehst, wir haben alle andere Wege nach Eich geschlagen, aber wir sind beide natürlich der Musik treu geblieben.
Und dann entsteht, oder ist, ich weiß nicht, das musst du mir aufklären, entsteht da die Liebe zum Komponieren oder hast du selber immer schon mal fabuliert, immer wenn man autodidaktisch oder zunächst einmal ohne Noten an der Sache rangeht, dann ist es ja fast naheliegend, dass man Melodien umeinander trällert oder spielt oder aufs Instrument bringt ohne Noten. Wie ist die Komposition dann entstanden oder das Komponieren?
Also ich würde sagen, dass ich von Anfang an eigentlich ein typischer Mechler bin.
Ein Mechler, das muss man ein bisschen erklären. Das ist ein Allgäuer Begriff für jemanden, der, wie soll man sagen, tüftelt und macht in alle möglichen Bereiche. Also gar nicht auf euer Fach beschränkt.
Ja, und quasi alles selber machen will auch. Mhm. Und quasi mit den eigenen Mitteln. Gell? Also meine zwei Lehrer waren eigentlich der Platter, zu denen ich heute zugespielt. Und der zweite Lehrer war tatsächlich aus der Not heraus entstanden meine Kreativität, weil ich aber dadurch, dass ich keine Note lesen kann, wenn ich was Klassisches spielen wollte, dann habe ich mir das zusammen besteln müssen. Gell? Dann habe ich so Alberti-Bässe, die sagt, das war so typische Begleitung gemacht aus der Wiener Klassik, so Standardbegleitung und da schon rumprobiert. Und ich habe letztens tatsächlich beim Aufräumen ein Büchlein gefunden, wo ich versucht habe, Noten zu schreiben, wo ich so 18 war. Und da war aber auch schon ein Sacktuch schottisch dabei. Also so früh habe ich dann quasi auch schon versucht, Volksmusikstückler zu schreiben. Mhm. Gell? Also gleichzeitig habe ich dann auch versucht, Jazzstückler zu schreiben. Und das ist das Thema, warum ich mein Auwald-Trio nenne. Auf das können wir vielleicht später kurz eingehen. Mhm. Oder ja, jetzt. Was meint ihr?
Das meint aber jetzt.
Okay, ja. Also das ist so. Ich habe dann in meiner prägenden Zeit auch natürlich viel gelesen. Unter anderem natürlich Hermann Hesse. Und über den Hermann Hesse bin ich dann, der ja auch ein großer Verehrer war von E.T.A. Hoffmann, in die deutsche Romantik, in die Literatur eingestiegen. Und dann habe ich verschlungen Eichendorff, Jean-Paul und vor allem E.T.A. Hoffmann, der halt immer noch einer von meinen allerliebsten Schriftsteller ist. Das war in der Zeit absolut prägend für mich.
Jetzt weiß ich, warum diese Figuren im Theaterstück aufscheinen, über das wir nachher noch reden.
Ja, das hat alles miteinander zu tun.
Da wabert E.T.A. Hoffmann, nein, kommt mir vor.
Ja, der E.T.A. Hoffmann ist mir fast auch von denen alle der wichtigste. Aber es gibt eine Erzählung von Jean-Paul, also Jean-Paul Richter, oder Johann Friedrich Richter, der große fränkische Schriftsteller. Auch jetzt wird es einen Aufschrei geben im Norden.
Ja, und mich hast du kalt erwischt.
Ja.
Also weiter.
Der hat eine wunderbare Erzählung geschrieben. Das Leben des vergnügten Schulmeisterlein Wutz im Auental. Das ist eine kleine Novelle, eingebettet in einen größeren Roman. Und das habe ich gelesen. Und es fängt schon erst einmal an, dass die mir am gleichen Tag Geburtstag haben. Also der Jean-Paul und ich. Und da hat sich der Meier gleich wieder gedacht, aber ein bisschen weiß, spirituell, Allgäu und so. Man macht sich ein bisschen Gedanken irgendwie über die andere Welt, weiß, Verbindungen durch die Zeiten. Ja, das hat mich natürlich schon mal gleich angesprochen. Dann fängt er auch noch an, die Erzählung, lieber Christian, fängt auch noch an. Kann man nachlesen. Und dieses Schulmeisterlein Wutz ist ein ganz toller Charakter, weil das Schulmeisterlein Wutz lebt ein kleines Schulmeisterlein-Dasein in einem kleinen Dorf und das ist sehr arm. Und das Schulmeisterlein Wutz kann sich keine Bibliothek leisten. Was es sich leisten kann, ist der Katalog der Frankfurter Buchmesse. Den hat es damals schon gegeben. Oder Leipziger Buchmesse. Hat es wahrscheinlich beide schon gegeben. Lässt sich quasi regelmäßig den Katalog schicken und schreibt sich seine Bücher anhand der Titel selbst. Das Schulmeisterlein Wutz hat eine Bibliothek, da sind alle Werke der Weltliteratur drin. Von der Odyssee, kannst du sagen, bis zum Don Quixote in der Zeit. Alle Werke von Shakespeare, die wichtigsten Dramen. Und zwar alle geschrieben, aber nicht von Shakespeare, sondern vom Schulmeisterlein Wutz. Da man denkt, siehst du das? Das ist auch ein Mechler. Und so wie der sich seine eigene Bibliothek schafft, durch die Jahrhunderte, probiere ich das für mich mit der Musik.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch und Christian Ludwig Meyer, wir verraten uns gerade ganz schwer, was ich wunderbar finde, du nimmst uns ein bisschen mit in deine Biografie, weil ich ja den Zuhörerinnen und Zuhörern zeigen will, wie aus diesem facettenreichen Tun, was Christian Ludwig Meyer in seinen gut 5 Jahrzehnten, die er jetzt umeinander werkelt, was er da zustande gebracht hat. Und sein Herz gehört der Musik und da dem Jazz und dem Swing im Speziellen. Und aber auch der Kompositionstätigkeit und seit einiger Zeit der schriftstellerischen Tätigkeit. Die Liebe zum Allgäu war ja immer schon da. Die ist auch in deiner Münchner Zeit natürlich nie weggegangen. Aber wir sind jetzt noch in deiner Münchner Zeit. Und die ja schon prägend war, die Zeit am Konservatorium. Und da hast du dir auch dein kompositorisches Rüstzeug drauf geschafft. Und in der Zeit ist da das Auwald-Trio schon, oder die Auwald-Formation schon entstanden? Oder war das nach dem Studium dann?
Also in der Zeit vom Studium, da habe ich ein Jazz-Trio gegründet. Das hieß natürlich dann Christian-Ludwig-Meyer-Trio. Was jetzt so gut angekommen ist, wenn man bei Veranstalter angerufen hat und gesagt hat, ich habe ein Jazz-Trio und wir dürfen dann da spielen, ist Christian-Ludwig-Meyer-Trio. Das ist jetzt so gut angekommen. Darum habe ich dann auch den Namen später auch geändert in Auwald-Trio, weil ich gedacht habe, das hat was mit mir zum Tour und mit dem Wald zum Tour, wo ja der Wald meine Kindheit. Wollte jetzt noch... Und auf der ist halt das Trio umbenannt worden, aber ich habe schon immer Formationen geleitet, auch in der Studienzeit und nach wie vor immer in ganz vielen Genres auch. Meistens, wenn ich mit dabei war, war ich auch der Leiter. Also ich war seltener Mitspieler, ich war meistens dann auch Bandleader und ich habe sehr früh schon angefangen, also da war ich schon so 20, mit, wo ich eigene kleine Konzertarbeit gemacht habe, mit ausschließlich eigenen Stück.
Bist du dann, tätest du dich selber als Macher bezeichnen?
Mechler halt.
Mechler. Das lassen wir jetzt so stehen.
Ja, genau.
Wir sind ja schon gleich bei den 11 Uhr Nachrichten. Da marschieren wir jetzt hin mit der Weißwurst-Polka noch, passt ja noch. Und nach 11 machen wir weiter. Ich freue mich, dass du da bist. Christian Ludwig Meyer, du hast nur 4 Personen mitgebracht, die jetzt in dieser Stunde außer der Begrüßung nicht weiter zu Wort gekommen sind. Aber in der nächsten Stunde, nach 11, da muss man sagen, schlägt eure Stunde.
Ich muss nur ganz dringend was sagen. Du hast gesagt, mein Herz gehört der Musik. Das stimmt nicht ganz, weil mein Herz gehört vor allem meiner Familie und die will ich jetzt alle herzlich grüßen. Meine Frau und meine 2 Fehler und natürlich auch meine Freund. Und Musik gehört natürlich auch ein Teil von meinem Herz. Das ist klar. Aber das ist mir ganz wichtig, das klar zum Stellen.
Ein Gruß ins Allgäu an deine Familie.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Dorfentzug auf Wirtshaustour. Der Allgäuer Gautrachtenverband präsentiert nämlich ein Theaterstück jetzt ab 27. Februar bis zum 22. März an 4 unterschiedlichen Spielorten. Dorfentzug, eine Komödie zu einem ernsten Thema, nämlich zum Wirtshaussterben. Der Autor von diesem Stück ist der Christian Ludwig Meyer und das Stück hat jetzt Anfang des Jahres in Altersriet Premiere gehabt, ist da schon gelaufen mit viel Erfolg und wird jetzt wieder aufgeführt an 4 unterschiedlichen Orten. Da werden wir das in dieser Stunde ausgiebig klären. Und ich freue mich, dass Christian Ludwig Meyer aus dem Allgäu den Weg zu uns ins Funkhaus gefunden hat. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen, Christian.
Grüß dich, Johannes.
Ich habe gerade ein falsches Datum gesehen, oder?
Ja, das war 2023. Geschrieben wurde ist 2019. Die Aufführung war geplant für März 2020. Und man weiß ja selber, war dann Lockdown, also wir haben eine Woche vor der Premiere alles absagen müssen und so gut wie alle von dem Superverein sind dranbleiben an dem Stück, sodass wir das dann 2023 halt aufführen können.
Wir haben in der letzten Stunde einen großen Bogen geschlagen in deine Biografie hinein, wo du uns mitgenommen hast in den spannenden Werdegang, weil mir das wichtig war, ein bisschen aufzuzeigen, was hinter dem Christian Ludwig Meyer noch so steckt, wenn er jetzt gerade nicht ein Theaterstück schreibt. Und ja, was aus deiner Konservatoriumszeit dann noch entstanden ist, ist die Kompositionstätigkeit, aber da reden wir gleich noch. Und aus diesem, ich nenne mal so ein Stück schreibe, ist ja auch eine gewisse Art von Komponieren, oder?
Ja, ganz gewiss. Und ich probiert Musik zum, die Sprache in dem Stück quasi so zu behandeln, wie wenn es eine Partitur wäre. Und da müssen jetzt quasi die Anwesenden sehr drunter leiden, weil die ganz großen Wert drauf liegt, dass die Sachen richtig betont sind, dann weil der Satz oder auch der vielleicht der Humor so gar nicht funktioniert. Ja, also da kann der eine oder andere Liedler singen und das tut jetzt einer, oder?
Da plagert der Reis ganz schön.
Also, man muss, Recht. Man muss dazu sagen, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, du hast eine ganze Abordnung aus dem Allgäu mitgebracht, die vier Hauptdarsteller sind auch noch mit dabei. Ich wollte ja noch auf deine Kompositionstätigkeit kommen. Ja, und vom Akkordeon zum Klavier, und das Klavier ist natürlich ein tolles Hilfsmittel, sagt einer, der es nicht kann wie ich, um mit der Musik zu hantieren, weil die Musik so offen vor dir liegt, finde ich immer.
Ja,
in der Klaviatur.
Ja, das ist komisch. Du hast tatsächlich eine vor dir wie ein Werkzeugkasten und du hast ja weitgehend den ganzen Orchesterbereich verteilt auf die Tastatur. Das ist natürlich sehr kommod, gell? Mhm. Man kann auch mit den Augen komponieren, aber ich tue nach wie vor auch ganz viel Noten schreiben händisch und Skizzen machen. Und meine erste quasi Kompositionssache, wo dann Aufträge waren Theatermusiken. Und da bin ich eigentlich nach dem Studium
schnell. Was waren da deine Lehrer? Wo hast du Komposition? Das hat mich sehr interessant, habe ich sehr interessant gefunden, wie ich gelesen habe. Unter anderem Wilfried Hiller, der mir jetzt natürlich was gesagt hat, weil er ein BR-Kollege aus der E-Musik als Klassikredakteur ja lange Jahre war.
Ja, also das war so, ich habe nach meinem Jazzstudium wollte eigentlich weiter studieren mit klassischer Komposition. Allerdings war auch da schon der Fall, dass ich ja auch von was halt lernen müsse und habe dann quasi aus finanziellen Gründen die Theaterarbeiten angenommen und mich nicht aufs Studium konzentrieren können und habe quasi das klassische Studium dann abgebrochen und habe tatsächlich sehr wenig Unterricht dann gehabt.
Aber du hast große, schöne Aufträge finden sich in deiner Biografie, wenn ich da an Worms und Dresden denke.
Also wie gesagt, ich bin mit meiner ersten Theaterproduktion, wo ich nach meiner ersten Theaterproduktion Münchner Volkstheater, wo ich alle Zeit, das ist wie der zweite quasi mit Kempten-Bezug nachher Michl Lang am Volkstheater. Michl Lang übrigens ganz toll, weil der hat ja sein Allgäuer sei super Verberger kennen. Viele
da staunen die
kennen.
Leute
dann immer, ja, dass genau. Ist
ein gebürtiger Kemptener ist,
Michl Lang. Ja, der ist im Ankergessel auf die Welt gekommen. Mhm. Genau, kurzer Seiten-Dings da, das heißt das Meandre, sagst du.
Ja.
Genau. Aber wir hatten natürlich Jazz-Komposition gehabt, beim Thomas Zoller damals. Ich habe das Komponieren immer so betrieben, wie auch mir die Instrumente angeeignet habe. Nämlich auf der Suche mit Hilfe der Musik, was über mich selber rauszufinden und nach Neigung zu komponieren. Weil mir war noch nie der, wo gemeint hat, er muss jetzt irgendwie. Also erstens war ich mal nicht formbar von außen, weil ich so einen Gewaltkett habe, dass ich quasi
ziemlich... Du bist doch auch stärker in die Gesicht,
ja,
also ein Dickkopf sozusagen.
Ja, genau. Und also da ist dann halt so passiert, dass ich meinen Gewalt halt immer durchsetze. Jetzt haut sie mir, die bätschert mir gleich... Meine Nebenleute.
Wir sind ja zu 2, 4, 6 Leuten noch mit dazu, zu dir im Studio. Die haben jetzt gerade alle genickt.
Dankeschön. Danke, Johannes.
Ja, gern.
Super, Freund. Genau. Also, wie gesagt, da bin ich zum Komponieren gekommen über die Theatertätigkeit und habe von Anfang an, wie gesagt, ich habe schon mit 18 der Sack durch Schottisch geschrieben und auch meine erste Jazzstückler und habe mittlerweile auch wirklich Hunderte von Kompositionen.
Aber serielles, und weil das hatte ich ja gerade angedeutet, serielles oder Zwölfton war jetzt nicht deins.
Das war tatsächlich nie meins, weil erstens ist das natürlich jetzt auch schon ein sehr alter Musikstil. Wenn man das wirklich genau betrachtet, ist der bald schon 100 Jahre alt. Und die Denkweise, die dahinter steht, ist natürlich schon älter. Da gibt es ja Vorläufer in der Vokalpolyphonie, franco-flämische.
Dann machen wir jetzt doch ein klingendes Beispiel, wie das tut, wenn Christian Ludwig Mayer Musik schreibt und danach hören wir uns dann an, was rauskommt, wenn er ein Theaterstück schreibt.
Aber das, was du jetzt vorspielst, das ist natürlich auch wieder Stilübung. Das hat mit meiner Liebe zum Rokoko zu tun, mit dieser Rokoko-Architektur, die mir im Allgäu ja so hervorragend vertreten hat. Die Wiege der Menschheit heißt es ja auch. Und auch die Wiege der Kunst. Also Rokoko, du weißt ja selber, du bist ja aus der gleichen Gegend. Das war ein Kunststil, der hat mich von gleich auf extrem fasziniert. Und das kleine Stickle, wo man jetzt hört, das ist eigentlich ein Spiel mit Rokoko und das ist der verzweifelte Versuch, eine Rokai aus einem Zug zum Maler. Weißt du, aus einem Strich zum Maler. Drum sind da bewusst falsche Töne. Da läuft nämlich rutscht mir die Hand aus, gell? Und das ist eigentlich ein kleines Capriccio.
Was
das
haben wir da für eine Besetzung?
Das ist bloß ein Streichquartett mit Klavier. Es ist quasi
Klavier, am Klavier bist du?
Genau. Mhm. Und das ist ein Satz, das ist auch allerdings muss ich dazu sagen, bloß eine Probeaufnahme, andere Aufnahme habe ich nicht davon. Das ist ein Satz von einem fünfsätziger Werk, Klavierquintett. Und das ist quasi so der, wo am lustigsten ist, sage ich mal, oder am eingängigsten.
Da haben wir jetzt rein.
Danke.
Hat das Stück geheißen von Christian Ludwig Mayer. Von und mit Christian Ludwig Mayer. So, das war jetzt, was aus diesem Kopf, aus diesem kreativen Kopf des Christian kommt, wenn es um Musik geht. Und dann ist auch ein Theaterstück entstanden, Dorfentzug. Und das hast auf die Bühne gebracht, maßgeblich, wenn ich das richtig sehe, in eurer Zusammenarbeit war der Franz Merk. Das ist, da ist ein Zusammentreffen gewesen, so vor, wann war das, 2019, vor 7 Jahren oder so.
Ja, das war, wir haben das schon davor kennengelernt, und zwar, weil ich eine Weile auch Vorstand vom Musischen Zentrum Altersried, also quasi Vereinsvorstand, und da war der Franz auch da, und zwar aber als Vorstand vom Trachterverein Koppachtaler. Wir haben das am Fahrempfang kennengelernt und jeder hat vom anderen gedacht, was ist das für ein komischer Vogel, gell, Seppes? ich habe damals schon gewusst, mit dem willst du mal was zum tun haben, gell? Franz, willst du dich dazu noch äußern? Nein, danke. Okay. Doch, was?
Ja, das hat er jetzt nicht gesagt. Da war der Vorstand empfangen und ich bin da als Vorstand denke und dann hat sie den keine Ahnung gehabt, was der tut, woher der kommt und was der macht. Dann hat er mir aufgeklärt, dass er da beim Musischen Zentrum da Musikunterricht geht. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja so ein komischer Vogel, da bin ich ja gespannt. Und aus dieser, wir haben ja bald das Gleiche gedacht, da hat sich dann da.
Also das hat jeder von jedem gedacht, so ein ja, komischer genau. Vogel. Mhm.
Und da hat sich dann also eine sehr intensive Freundschaft entwickelt. Mhm. Und wir haben ja bei diesem Altersried das Theaterkästler.
Ja gut, Altersried mit seiner riesigen Theaterspielertradition, da ist das Theater daheim, kann man sagen.
Und da ist halt auch so, dass wir da alle 2 Jahre im Kästler spielen. Und da ist halt immer die Schwierigkeit, dass wir immer um einen Komponisten oder um einen Autor schauen, wo man da halt dementsprechend den Theaterstückler bringt. Und da ist halt auch immer ganz gut, wenn man mal einen neuen bringt. Und da sind wir zwei dann zusammengekommen am 1. Mai. Und haben das Ratschen angefangen und dann sagt er zu mir, du los einmal, ich hätte ein Theater für dich. Und dann hat er das auch so verzeiht. Und dann sage ich, du Christian, das ist genau die Nummer, die wir für den Trachterfreund brauchen.
Da war das, Christian, da war das Theaterstückle von dir schon gemacht.
Nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin hausieren gegangen mit der Idee zum,
so, es war zum
ja, zum Spätzl vor. Das ist ein Wintergast, Roland, der hat mir quasi gesagt, ich habe zu ihm gesagt, Roli, du, ich würde vielleicht gerne mal ein Stück schreiben über Wirtshaussterben. Eine schwarze Komödie. Und der hat gesagt, gang zum Marc Franz. Und dann haben wir uns getroffen, 2019 nochmal, separat, und haben wir Schwätzer Mieser miteinander, der komische Fegel. Mhm. Und natürlich hast du ein paar Helbeler getrunken. Und dann ist man quasi rausgerückt nochmal mit der Idee. Und da hat man am 1. Mai 2019 beschlossen, wir machen jetzt ein Stück. Also davor war das eigentlich eher so ein, ja, meine gespinnerte Idee, wie ich habe ja viele von denen. Und da ist dann aber ernst geworden. Und dann haben wir dann im Herbst gleich angefangen zu proben. Genau.
Weil du das Stichwort ernst, das Thema ist sehr ernst. Das ist in der Tat nichts Lustiges. Das können wir jetzt alle miteinander, jeder, der zuhört und auch von denen, die da jetzt, wir sitzen ja zahlreich da im Raum, hat jeder seine eigene Sichtweise, was man tun könnte oder warum das so ist. Das eine ist der Befund, das andere wäre Diagnose, das nächste wäre die Vorgehensweise, Behandlung und so weiter. Wirtshaussterben. Dörfer werden verlieren ihre Vitalität und so weiter. Also was hat euch da so umtrieben, dass man überhaupt das so auf die Bühne bringt? Oder was ist denn da, was herrscht denn da bei euch so für eine Stimmungslage insgesamt zur Thematik an sich?
Also bei mir war es jetzt ganz kurz so, dass der Hauptgrund war, dass Eiserdorf-Wirtschaft zugemacht hat. Das heißt, das Stück war nicht frei von persönlicher Traurigkeit und auch ein bisschen Verarbeitung, gell? Weil das hat so ein Loch gerissen in dem Dorf und darum war mir das ein Anliegen. Aber wir haben jetzt ja verschiedene Protagonisten und verschiedene Rollen. Wir haben zum Beispiel jetzt den, wo das anreißen will, die Wirtschaft im Stock. Den hätte ich dir vielleicht einmal weitergeben an den Eiseli Günther, der unseren Bauunternehmer spielt.
Wir müssen gleich mal nochmal zum Inhalt vom Stück ein bisschen kommen. Ja? Das haben wir der letzte Stunde schon umrissen, aber wir sind ja jetzt da. Ich meine das jetzt ganz abgesehen vom Stück selber. So, es hat ja jeder von euch, nimmt das ja auch wahr, egal im eigenen Dorf, ob das jetzt in Altesried ist oder wo es auch ist, man sieht es, dass deutsche, bayerische Wirtschaften werden weniger, die tun sich schwer. Günther Eisele, was sagst du da dazu?
Ja, wir haben ja in Altesried im Endeffekt noch einen großen Vorteil, wir haben noch ein paar Wirtschaften. Wir haben einen Bären, wir haben die Sonne, Rösslesaal, der ist zwar nicht mehr bewirtschaftet, aber da kommen wir immer rein, wenn man eine Veranstaltung hat. Wir haben ein schönes Vereinslokal bei den Koppachtaler. Also wir kommen schon zurecht, aber es sind halt viele Wirtschaften und viele Dörfer, die gar nichts mehr haben. Und bei uns im Allgäu wird jetzt auch viel abgerissen. Ne? Und deswegen sind wir immer auf der Suche. Ne? Und das muss man pflegen, deswegen haben wir jetzt zum Beispiel mit unserer Chorgemeinschaft auch einmal eine Reise gemacht durch die ältesten Gasthäuser in Bayern. Das war schön mit der Chorgemeinschaft Altesried. Also man muss sich einfach darum kümmern und die auch besuchen und nicht immer nur irgendwo hintappen, wo es ein Plastikessen gibt.
Also ich wollte mir es eigentlich für den Schluss sozusagen als Service oder nochmal Hinweis, aber das können wir jetzt auch gleich schon hier einflechten. Christian, es gibt demnächst zu diesem Thema gar eine Podiumsdiskussion zum Thema Dorfentwicklung, Wirtshaussterben und der Umgang mit historischer Bausubstanz im ländlichen Bereich. Und zwar am 28. Februar ist es in Unterschwarzenberg in der Gaststätte Hirsch. Und da kommt eine ganz illustre Runde zusammen, wo ihr euch dieses Themas annimmt.
Ja, der Gasthof Hirsch ist quasi ein Uraufführungs- oder besser gesagt wieder Uraufführungsort, Premierenort. Es ist ein Paradebeispiel für eine ganz tolle, funktionierende Dorfwirtschaft, die auch von den Vereinen gepflegt wird, die quasi nicht ihr eigenes Sippler kochert und quasi ihre Festle nach wie vor großteils in der Wirtschaft macht. Was natürlich dann so einer Wirtschaft auch hilft. Also eine ganz tolle Wirtschaft mit einem ganz tollen Wirt, weil so steht es der Siegerber und der Wirtin, die genauso toll ist. Und da haben wir jetzt quasi noch eine Podiumsdiskussion gemacht zum Thema aus dem aktuellen Grund. Weil jetzt
also die findet noch statt.
Die findet jetzt noch statt, genau. Ah ja, genau, die findet statt am 28.02. Der aktuelle Grund ist nochmal Aufhänger, dass wieder eine Wirtschaft vom Abriss bedroht ist, die über 600 Jahre alt ist.
Das ist Tatsache.
Und da gibt es nicht mehr viel von in der Grundmauer. Erste Erwähnung, ich glaube 1394 oder sowas in der Gemeinde Lauben. Das ist ganz oft so, dass die Standard so lang leer, dass man es dann anreißen muss, sagt man. Aber wir haben zu dem Thema auch einen ganz einen tollen Architekten da, das ist Thomas Meusburger von F64, die sich zum Beispiel unter anderem auch der alten Schule in Bühl bei Immenstadt annähmert und dann dieses historische Denkmal retten. Weil ja als Kulturschaffender wird mir das extrem weh, weil das ist auch Kulturverlust. Und für mich ist das auch Verlust von sag mal, von einer Spielstätte, wenn ich ganz praktisch denke, gell, die ganzen Dorfsäle und so, das ganze Musikleben und sowas findet dann in so einem Dorf nicht mehr statt. Jeder Saal von jeder Dorfwirtschaft eignet sich hervorragend als Kleinkunstbühne. Und gerade in dem Bereich kannst du jedes Genre bespielen, da brauchst du nämlich extrem viel Technik und so Sachen. Und das wären alles gesunde Saalgrößen. Und die über Jahrhunderte sich so entwickelt haben, dass sie perfekte Veranstaltungsorte sein können. Und dass das alles verschwindet, und zwar in so kürzester Zeit. Und das ist Ikonoklasmus, heißt man es, glaube ich, fast. Das ist fast eine Art Bildersturm. Und vor allem, wenn es so historische Baudenkmäler sind, die wirklich Jahrhunderte auf dem Buckel haben. Und ich denke schon, die ein oder andere, sage ich mal, ortsbildprägende Immobilie sollte man dann doch erhalten, weil mir schwätzt jetzt nicht von einem ganzen kompletten historischen Ortskern. Es geht um eine Sache, exemplarisch für alles. Und wenn wir in Zukunft eigentlich das nicht wollen, dass die einzigen Zeugen denkmalpflegerisch der Vergangenheit bloß nur Schlösser und Kircher sind und die Denkmäler des kleinen Mannes verschwinden, dann kriegen auch folgende Generationen ein komplett falsches Bild von der Vergangenheit. Natürlich hat es da gleich Häusler gegeben und alles und arme Leute, arme Häusler gehören da auch dazu. Also man sollte da schon mal ein bisschen behutsamer damit umgehen. Und wo ich der größte Zorn kriege, ist, wenn die Sache angerissen wird, ohne dass man es überhaupt noch dokumentiert hat. Dass man dann mal mehr Fotos macht, also zum Beispiel Jagdschlösslerwag Eck, 1916 ein Rokokoschlössle, weißt du, Rokokolirbi, 1967 angerissen worden, 67, und da kriegst du fast keine Foto dafür. Das verschwindet sang- und klanglos. Oder auch bei uns in der Gemeinde ein Hof, wo die Tempelritter drüber waren, von 1300 noch was, sang- und klanglos verschwunden, nicht großartig bautechnisch dokumentiert. Also, und so Sache, wenn man schon anreisen muss, und das verstört jeder, dass man anreisen muss, manchmal geht es
nicht aus finanziellen Gründen. Oder
fort mit dem, ja, Alter, genau, das war noch mein provozierendes Motto. Natürlich wird auch alles so lang, vieles steht so lang leer, dass man es dann anreisen muss, aber in heutigen Zeiten ist jedes Gebäude sanierbar. Selbstverständlich ist das eine Kostenfrage. Und die Kassen sind nicht mehr so, wie sie vor 30 Jahren waren. Aber dass das nach wie vor so weitergeht. Und wir schwätzen jetzt wirklich von Immobilien, die vom Bauernkrieg bis zum 30-jährigen Krieg und zwei Weltkriege alles überlebt haben, napoleonische Kriege, und die in unserer Epoche dann plötzlich schwinden müssen. Und das finde ich wirklich schade. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Aber da spricht natürlich meine Leidenschaft und meine Vorliebe für diese Sachen daraus. Und ich habe natürlich nicht das Recht, andere Leute wegen anderer Meinung deswegen abzuwerten. Nein, oder auch zu provozieren.
Das kann ja eine Möglichkeit sein, dass das wäre uns ein Anliegen da, dass diese Sendung mit dazu beitragen kann, die ganze Thematik ins Bewusstsein zu bringen. Und man muss weder dir jetzt sofort zustimmen oder dem, was hier für Meinungen geäußert werden, aber man muss mal drüber nachdenken oder an den Impuls kriegen und die Anregung, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und sich mal bewusst macht, was ist uns das wert oder vielleicht eben auch nicht. Wer ist denn bei der Podiumsdiskussion da am 28. in Unterschwarzenberg nur dabei? Es ist Eintritt frei. Also so viel Platz ist, kann man sich das anhören, was da Experten wie ein Architekt und wer noch darüber sich äußern.
Genau, also vorrangig war mir wichtig, dass wir jetzt da also Gastgeberdorf nicht übergehen, und ganz wichtig war mir, dass vom Dorf eben auch Gesprächspartner dabei sind, die übers Dorf leben und auch einen Abriss über die letzten Jahrzehnte im Dorfleber geben können, dass die quasi da ein bisschen Auskunft geben. Das ist der Martin Kaufmann zum Beispiel oder der Franz Heiligersetzer, sind beide Vereinsvorstände, Musikkapelle und Feuerwehr, und der Anton Gabler, auch Landwirt in Schwarzenberg, der auch Kirchenpfleger ist, die sind quasi vom Dorf dabei. Und ich bin auch sehr gespannt, die werden wahrscheinlich auch andere Meinung vertreten wie ich mit meiner Neigung. Fürsprecher haben mir natürlich viele dabei jetzt, die habe ich natürlich auch bewusst eingeladen, um positive Zeugnisse abzugeben von dem, was man machen kann. Und man kann brutal viel machen. Und ich denke, es hat fast keiner bis jetzt, keine Gemeinde bereut, wenn sie diesen Weg gegangen ist, des Erhalts, langfristig. Das ist auch nachhaltig. Und wie gesagt, es ist auch Kulturbewahrung. Wir haben Christa Beil geladen, die erste Bürgermeisterin von Westerheim. Das ist die Vorsitzende von der Verwaltungsgemeinschaft RKM im Unterallgäu. Die haben zum Beispiel den alten Pfarrhof saniert und betreiben seit langem eine ganz tolle Dorferneuerung. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der überhaupt gar nicht mal angesprochen wird, Dorferneuerung. Ja, man kann permanent Dorfzentren zerstören und dann Bauten neisetzen, die nicht keine Orte der Öffentlichkeit sind, weil mir in der Regel wird ein Mietshaus nachgestellt und der Ort der Öffentlichkeit.
Und Büroflächen zu vermieten dann.
Genau, oder sowas. Genau. Ja, ja. Und oder, dann gibt es keine Dorfmitte. Und das Lustigste ist dann, wenn dieser Bauort und dieser Standort dann noch attraktiv beworben wird als Haus in der Dorfmitte, in der Ortsmitte, wenn die tatsächliche Dorfmitte verschwunden ist, nämlich der Raum der Öffentlichkeit und des Miteinanders. Und da steht natürlich exemplarisch oder archetypisch ein Wirtshaus dafür. Ist klar. Dann haben wir klar selbstverständlich an Christoph Lang, Bezirksheimatpfleger von Bayerisch Schwaben. Freue mich auch brutal, dass der
kompetente Persönlichkeit,
ganz
der,
kompetent,
der sich in breitest auskennt.
Dann eben, wie schon erwähnt, Thomas Meusburger als Architekt von F64, der dieses tolle Projekt Bühl, altes Schulhaus, macht. Dann haben wir eine Förderung erfahren vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Und da kommt der Geschäftsführer Dr. Rudolf Neumeier auch als Gesprächspartner dazu. Mhm. Und unter anderem eben auch noch Christian Skrotzki, der wird vielen bekannt sein. Er bezeichnet sich zu Recht als Heimatentwickler und ist ein ganz besonders spannender Gast, weil der hat schon auch gerade im Allgäu ganz viele tolle Projekte auf die Füße gestellt. Und es gibt Sachen, die sollten zumindest wieder mal in der Luft schweben als Möglichkeiten, weil viele Leute haben scheinbar nicht die Option im Kopf, was man alles an tolle Sachen auch machen kann fürs Dorf und vor allem auch für die Zukunft. Eben wie gesagt, die Orte der Öffentlichkeit, die nicht verschwinden sollen innerhalb einer Dorfgemeinschaft. Weil das sind die Leute, wo sich Leute kennenlernen, wo sie Leute lernen miteinander zum Schwätzen, wo auch, sage ich mal, Integration möglich ist, weil dann kann man aufeinander zugehen. Aber wenn diese Orte nicht da sind, dann hat man anonyme Dörfer, beziehungsweise das ist dann nichts anderes wie eine Wohnsiedlung.
Das wird sicher eine spannende, gewinnbringende Diskussion an diesem 28. Februar im Hirsch in Unterschwarzenberg. Was ist da für eine Besucherkapazität für den, der sich jetzt vielleicht überlegt, ob er da nicht einen Ausflug hinmacht, um nicht unter Umständen auch euer Theaterstück zu sehen, was in der Zeit spielt, aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Wie viele Leute haben da Platz?
Also jetzt, wer mit Gewalt nein will, der so zeitig da sei, weil das passt halt bloß 85 Leute nein.
Ah, ist doch so begrenzt dann.
Wäre
eigentlich sowas, müsste man fast übertragen, aber da sind wir jetzt spät dran.
Ich glaube, das kannst du schon schaffen.
Ach so, meinst du, dass man da noch schnell einen Ü-Wagen vorbeischicken? Also, jedenfalls wünsche ich euch da eine anregende Diskussion mit hoffentlich den Effekten, die du zumindest im Hinterkopf hast und viele andere auch, die sich kümmern um Dorfentwicklung und denen ein intaktes Dorfleben am Herzen liegt. Das liegt euch allen am Herzen, die sie da hier im Studio sitzen. Deswegen spielen sie Theater und dieses Theater von Christian Ludwig Meyer thematisiert genau das, was wir jetzt gerade sehr ernsthaft in der Realität beleuchtet haben. Und du hast es ein bisschen in die Fiktion gehoben und darüber reden wir gleich. Wirtshaus, das ist unser Thema, beziehungsweise das Thema im Theaterstück vom Christian Ludwig Meyer und Wirtshaussterben im Speziellen. Wir haben das Thema gerade ein bisschen umrissen, ein ernstes Thema, wo man Bewusstsein kriegen muss für Dorfentwicklung und für das, was verloren geht, wenn man irgendwas mal schnell abreißt, bloß weil man meint, es wäre ein altes Klump. Aber nun denn, so einfach ist es ja dann doch nicht. Ein Wirtshaus muss sich tragen, wie es der Günther Eisele vorhin schon gesagt hat. Man muss halt hingehen. Also das sind lauter so Sachen. Man kann den Verlust eines Tante-Emma-Ladens beklagen, aber wenn man die ganze Zeit vorher im Supermarkt einkauft, wo man kommod mit dem Auto hinfährt, dann ist es halt so. Jetzt zu deinem Theaterstück, Christian. Du hast vorhin von deiner Begegnung mit Franz Merk gesprochen. Da ist die Idee schon im Raum gestanden. Und dann ist dieses Theaterstück entstanden zu diesem ernsten Thema. Und du hast eine, was mich zuerst gewundert hat, eine Komödie draus gemacht und dann noch eine schwarze. Klär uns da mal ein bisschen auf.
Ja, weil die Sache eigentlich an sich so unschön ist, aber wenn man die auf die Bühne bringen will und Leute dafür gewinnen will, dann ist es auch wichtig, dass man der Leute auch eine Freude macht, gleichzeitig, dass sie was zum Lachen haben. Also im Idealfall, es ist ja eigentlich vielleicht bei allen Kunstrichtungen so, hast du verschiedene Ebenen, die verschiedene Leute attraktiv findet im Publikum. Der eine will vielleicht mehr Geschichte, mehr Spannung, der andere will mehr Lachen und einer will was zum Nachdenken. Und in dem Stück ist jetzt der Versuch von mir gestartet worden, halt das alles auch zu vereinigen, also quasi die Thematik des Wirtshaussterbens gleichzeitig mit viel Humor darzustellen, ja, dass auch die Leute kommen und gern kommen.
Und damit die Leute gern kommen und auch dir, die heute zuhören, ein bisschen einen Eindruck kriegen, hast du gleich deine Hauptdarsteller mitgebracht. Da fangen wir jetzt mal mit dem eifrigen Trachtenvereinsmitglied oder Vorstand im Stück an, was er ja im richtigen Leben auch schon war oder noch ist. Das ist der Franz Merck aus Altusried von der Kopfachtaler.
Ja, das war natürlich für mich ein Paradestück, weil ich bin von klein auf schon im Trachtenverein Verfechter von Dialekt, von Brauchtum, und das hat mir natürlich sauber reingepasst. Und nachdem wir uns gut kennengelernt haben, der Christian und ich, dann hat er mir die Rolle natürlich sauber auf den Leib geschrieben. Weil ich muss mich da, ich kaum verstellen, ich kann so tun, wie ich will.
Verstellen muss ich, also hoffentlich wünsche mir jetzt mal der Günther Eisele, der dann die Buhfigur, den Buhmann spielt, den geschäftstüchtigen Unternehmer.
Ja, ich hoffe, der Christian hat keine charakterlichen Eigenheiten bei mir entdeckt, die dieser Figur entsprechen. Aber ich bin
die
Paradefigur eines Immobilienhais, der nur abreißt, nur Geld im Kopf hat und diese Idee im Endeffekt erst dann aufgibt, als ihm noch was Größeres über den Weg läuft, nämlich ein Adelstitel. Ja, weil ich hätte keine Einsicht gehabt, obwohl mir der Franz Merck, also der im Stück der Anton ist, schon beibringt, dass auch Vergangenheit was Gutes ist.
Ja. Im Stück bist du der Hans Fiedler, nur der
Vollständigkeit. Genau, ich bin der Hans Fiedler. Fiedler ist wieder ein Allgäuer, wie soll ich sagen, Wortspiel.
Ja. Naja, da
für
muss man
den, das weiß.
Ja. Ja, genau.
Und ja, genau. Aber das darf man alles nicht sagen. Ja, genau. Jedenfalls macht es einen Haufen Spaß mit ihm und wir haben also dann viel Freude miteinander. Aber jetzt gebe ich weiter zu unseren nächsten Kollegen.
Ja, weil du hast, Christian, du hast ja da was eingebaut, wo es die realistische Ebene dann verlässt und wo es heiter, spaßig wird. Wir beschreiben uns das mal.
Also ihr denkt, bei einer Komödie kann man mal was machen. Nämlich man kann eine Rolle schaffen, die es noch nie gegeben hat, glaube ich, in einem Theaterstück. Und das ist nämlich ein geisternder Kreisheimatpfleger. Und was sich jetzt total blöd und trocken anhört, ist eigentlich, denke ich, schon recht gelungen und sehr lustig geworden. Wir haben aber zwei Geister. Du musst dir vorstellen, wir haben die zwei Protagonisten gehabt. Jetzt eben, wie gesagt, als ein Immobilienhai und unseren Brauchtumspfleger. Beide haben ein Problem. Die sind beide ein bisschen fanatisch. Der eine hat das Problem, der Immobilienmakler, das ist die Gier. Grenzenlose Gier, wie es immer heißt im Stück. Und der andere hat das Problem, dass er nichts loslassen kann und in seinem Brauchtumswahn er aber fanatisch ist. So, jetzt sind die zwei Geister da und die sind verflucht. Beide, die müssen so lang geistern, bis sie zwei Leute heilen, wo minder sind wie die selbst. Das heißt, der Kreis also
Sie müssen zwei Leute heilen, die mehr gefehlt haben und schlechter unterwegs waren als sie selber, als der Kreis Heimatpfleger und als die Figur heißt Boinemartel. Das ist eine Figur aus der Allgäuer Sagenwelt.
Genau. Also der, wie gesagt, die haben beide Leiden zu Lebzeiten unter dem gleichen gelitten. Der Kreis Heimatpfleger war so sieber gescheit, aber wie halt unser Anton in dem Stück. Und der muss jemanden eben heilen, der halt auch so extrem war. Gell? Und der Boinemartel, das ist nicht, wie mancher einer meint, vielleicht eine Reminiszenz an der Beutelkramer. Im Gegenteil, die Figur ist viel älter, die stammt vermutlich aus dem Spätmittelalter und ist durch Alfred Weidenauer, unseren großen Sagensammler, überliefert als Boinemartel und zwar als Altersrieder Sagengestalt. Diese Altersrieder Sagengestalt zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich totgesoffen hat und dann quasi als Skelett noch im Dorf gegeistert hat. hat. Aber ich denke, den soll mal selbst zu Wort kommen.
Ja, also vielleicht so, der Boiner Martel soll jetzt mal selber sagen, der heißt, Boiner Martel heißt ja im richtigen Leben Hubert. Hubert Weizsäcker. Ja, wie gehst du mit dieser Rolle um?
Knochenmater, Bäunermater, kalter wie er ich genannt. Ich geist er schon viel hundert Jahr im Dörfl umanand. Mein Leben lang ha ich bloß gesoffen, nie! An größere Trinker troffen mein Fluch. Der ist bei Gott kein Gnad, muss saufen bis zum jüngsten Tag. Also ich spiel den Bäunermater. Und muss den Fiedler bekehren.
Aha, wir haben jetzt einen Eindruck gekriegt. Jawohl, wunderbar. Wunderbar, Hubert, danke schön, ja. Jetzt bist du natürlich da gleich in die Rolle rein. Bist ein Geist. Und jetzt hast du aber nochmal einen Geist an deiner Seite. Und da sind wir bei diesem Kreis Heimatpfleger. Der wird gespielt von Christian Eberts.
Ja, ich bin der Kreis Heimatpfleger. Also einer von den ersten, das war damals ein Nomen weltweit. Und ich war so bockbeinig und rückwärtsgewandt, mehr wie der Anton. Gell? Und entsprechend muss ich den jetzt bekehren, damit ich wieder ins Himmelstüble komme.
Wie ist es denn? Es kommt schon zu einem Happy End, wobei man so, soll man es vorwegnehmen? Oder?
Leute, der Christian soll seine erste Strophe singen.
Aha, Moment, ja, jetzt einmal. Also der Kreisheimatpfleger, der Geist Kreisheimatpfleger singt.
Als Bub vom Beamten im Dörfle geboren, war ich schon von klein auf für Schaffe verloren. Mein Drang statt zum Wohlen in die Landschaft zum Stieren, der ist angeboren, so wie mein Drumhirn.
Das ist der Kreisheimatpfleger. Ja, Christian, du hast, ich habe irgendwo gelesen, du hast das auch ein bisschen mit Commedia dell'arte, ist dir da noch mit im Hinterkopf gewesen?
Ja, selbstverständlich, weil die Charaktere, du weißt ja selbst, im Bauertheater oder im Volkstheater, was heißt bei ihr Volkstheater, da hast du ja ziemlich festgelegte Rolle, zum Beispiel der grantige Großbauer, dir fehlt auf dir ein bisschen, ja, halt ihr Liebesaffäre da pflegt mit einem, wo am Vater nicht passt, der Mutter, wo ein Glucker ist und alles mögliche. Und wie gesagt, der böse schwäbische Unternehmer, der quasi dann in die oberbayerische Stuck halt den Zorn zu Recht aller Zuhörer auf sich zieht, was bei uns aber halt andersrum ist. Dankeschön, Ginter. Commedia dell'arte dahingehend, weil das Volkstheater an sich Vorläufer hat in der Commedia dell'arte. Das sind quasi ist eine Art Stehkrafttheater, historisch aus dem Vorläufer hauptsächlich aus der Renaissance und natürlich später in der Barockzeit hat festgelegte Charaktertypen. Und so ähnlich ist es natürlich auch in dem Genre. Gell? Das heißt, alle Charaktere sind sehr überzogen, sie sind nicht fein gezeichnet, sie sind plakativ gezeichnet. Das heißt, fehlen die feinen Untertöne, die müssen ganz klar einzuordnen sein, ja, auch emotional. Und das drum, gut, der Bezug daher zur Commedia dell'arte.
Bei mir im Studio Christian Ludwig Meyer und seine Kollegen aus dem Theaterstück Dorfentzug. Da haben wir da den Günter Eisele, den Franz Merck, den Hubert Weizsäcker und den Christian Eberts als Bauunternehmer, dann als Brauchtumspfleger vom Trachterverein, dann als Boiner Martel haben wir gerade gehört und dann den Kreisheimatpfleger, die beide als Geister ihre Erlösung suchen müssen und dazu nur zwei mindere Typen, wie sie im Leben waren, finden müssen und die findet sie in den Protagonisten des Stückes im Brauchtumsfanatiker und im Immobilienfanatiker, wenn man so sagen darf. Christian, das Stück heißt Dorfentzug. Woher kommt der Titel? Dorf entzogen? Ist das eine Krankheit oder wo genau, kommt das dann genau her?
Das ist eine Krankheit, unter der Anton dann leidet, weil er leidet unter dem, er hat Entzugserscheinungen, weil seine Wirtschaft abgerissen werden soll. Das ist für ihn der Tod, weil das mit der Mittelpunkt seines ganzen gesellschaftlichen Lebens war. Gell? Und darum leidet er hochdramatisch unter Dorfentzug.
Also er erleidet einen Zusammenbruch da in einem Treffen mit dem Immobilienmann und dann wird eben diese Krankheit diagnostiziert, wenn ich das richtig sehe.
Genau, das haben wir natürlich alles humorvoll überzogen. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist theatralisch, weil wir sind ja, das ist ja Es ist ja aber Dramas lehrbar, gell, Seffers? So sieht's aus. Genau. Das Besondere an dem Stück ist vielleicht auch, dass man das halt als Wandertheater macht, gell?
So, das heißt, also ihr zieht umeinander. Das bedeutet ja eine ziemlich logistische Herausforderung, weil die Kulissen ja so beispielsweise so gestaltet sein müssen, dass sie transportfähig sind und dass es beweglich ist.
Also gerade in der Tradition der Wanderbühnen irgendwie hat der Franz hauptsächlich eine quasi Klappbühne, ja, so Platterbühne, vielleicht würdest du selbst sagen, oder?
Zimmerbestlert. Ja, das war halt die Herausforderung, weil die Bühne in der Wirtschaft da nicht so groß sind. Und dann sind wir mal gefahren und haben die angemacht und dann haben wir natürlich irgendeine Lösung gefunden und ich bin Schreiner. Und dann haben wir halt was einfallen lassen, dass wir da möglichst unkompliziert die Bühne zusammenbauen können. Und ich glaube, die ist ganz gut geraten.
Und der Gautrachterverband vom Allgäu, der hat das quasi ins Leben gerufen, jetzt als Wandertheater, dieses Projekt, dass wir wieder halt eine Wiederaufnahme machen dürfen. Und das Tolle ist, wir haben halt jetzt die Gelegenheit, nochmals Säle zu bespielen in Wirtschafter, deren Bestand hoffentlich auf ewig gesichert ist.
Also gespielt haben sie jetzt schon etliche Mal dieses Jahr in Altersried im
Das war 2023.
Ach, das war da.
Und das ist eine echte Wiederaufnahme, entspricht eigentlich einer neuen Theaterproduktion vom Probeaufwand, wie du hast.
Dann schauen wir doch mal, also Wandertheater, ein Spielort ist unter Schwarzenberg, das haben wir vorhin schon genannt, der auch der Ort dieser Podiumsdiskussion ist am 28. und der Spielstart ist am 27. in Unterschwarzenberg.
Also Unterschwarzenberg ist aber, wie gesagt, ein Beispiel für eine ganz tolle alteichselsene Dorfwirtschaft, die so funktioniert, wie man sich das in einem Traum vorstellt. Dann das nächste Wirtschaft ist der Hirsch in Vorderburg. Da hat sich quasi die Bevölkerung vom Dorf zusammentun und hat quasi die Wirtschaft saniert und selber, die wollten eben keinen Dorfentzug und die haben dann quasi die Wirtschaft quasi für sich gerettet. So kann man es auch machen.
Da geht es am 6. März los.
Da ist ja 6. bis 8. März. Dann nächste Wirtschaft ist der Bärer in Nesselwang. Die haben einen Saal, Johannes, wenn du einen schäbigen schäbig im besten Sinne, im Sinne von Lokalkolorit machen willst, dann musst du in diesen Saal. Der Saal ist nicht schäbig, überhaupt nicht, aber der ist ganz äuger, der hat eine ganz große Kuppel, ja, und der hat halt Patina. Und Patina ist für mich, sage ich jetzt als Kulturschaffender, ein bisschen eine Qualität. Das heißt nämlich eine Beseeltheit des Ortes. Ist da noch vorhanden. Das ist ja totsaniert. Und das ist ganz bezaubernd. Also der Saal ist auch super. Der ist sehr groß. Freimal ist wichtig drauf. Und am Schluss sind wir im württembergischen Baden-Württemberg in Großholzleute im Adler. Das ist die älteste von den Wirtschaften. Die stammt nämlich auch nur aus dem Bauernkrieg. Aber ursprünglich war es einmal sogar eine Wasserburg. Ein ganz historischer Ort und literaturhistorisch bedeutsam. Dort hat in dem Saal, wo wir spielen, Entschuldigung, die Gruppe 47 schon getagt und der Günter Krass hat da erstmalig aus der Blechtrommel vorgelesen. Also eine ganz tolle, würdige Stätte
für euer Theaterstück.
Und ein ganzer, also das ist wie ein Museum natürlich.
Ja, der Allgäuer Gautrachterverband präsentiert Dorfentzug auf Wirtshaustour. Das haben wir jetzt gerade gehört, wo sie überall noch Station machen. Ja, mir bleibt nur noch für Gelsker zu sagen, dass die Altersrieder und der Christian Ludwig Meyer mit dieser Abordnung bei uns in München im BR Heimatstudio Station gemacht haben. Da sage ich Dankeschön, Günter Eisele.
Ja, Pfirti, vielen Dank, dass wir da sein haben dürfen.
Franz Merk.
Das war wunderbar, nett mit dir zum Heugarten.
Und dann haben wir die Geister, dann noch den Bäunermartel.
Ja, Pfirti Gott.
Und nachher noch den
Kaiser. Christina Ratsch,
Christian Eberts und Hubert Weizsäcker und Christian Ludwig Meyer.
Genau, und hinter der hockert ja noch der Merx Jockel und Greizers Thomas. Geil? Dankeschön also, fürs Fahren.
Wir haben da ein volles BR Heimatstudio gehabt. Dankeschön für diesen Allgäu-Besuch.
Herzlichen Dank, Johannes.
Alles Gute euch. Viel Erfolg noch weiterhin. Und dass das Wirtshaus sterben, geht weiter, Gott. Pfiat euch.